Sie hören Krypto-Kontext, Ihr Begleiter in die Welt der digitalen Währungen und Technologien.
So, herzlich willkommen zu Krypto-Kontext, deinem neuen Blockchain-Begleiter in die Welt der Kryptowährungen und immer auch mit einem Blick auf potenzielle Investmentmöglichkeiten. Genau, wir befinden uns ja noch am Anfang bei den Grundlagen und haben heute ein eher technisches Thema mitgebracht. Das ist das Thema Konsensmechanismen, sowas wie Proof of Work oder Proof of Stake. Das wird sicherlich, werden die meisten von euch sicherlich schon mal gehört haben. Genau, wie gesagt, ist eher technisch, aber natürlich hochrelevant für die Technologie und auch, sag ich mal, für einige brennende Fragen und auch Kritikpunkte. Ein Stichwort wäre hier sicherlich der Energieverbrauch für das Bitcoin-Mining. Genau, und das wollten wir einfach mal vor diesem Hintergrund besprechen und vielleicht auch vor dem Hintergrund, vor potenziellen Investment-Abwägungen in diese bestehenden Ökosysteme oder in die verschiedenen Währungen, deren diese Mechanismen zugrunde liegen. Genau, und da es heute eher technisch wird, gibt es ja für mich erstmal wahrscheinlich gar nicht so viel zu tun und lass den Steffen erstmal gerne die Einführung machen. Steffen, bitte.
Ja, gerne. Also Konsensmechanismen, wie der Name schon sagt, das Wort Konsens heißt, man sucht irgendwie eine Einigung und dafür sind diese Mechanismen auch da, dass das komplette Blockchain-Netzwerk sich einigt, ohne dass irgendwie eine zentrale Autorität bei der Einigung quasi hilft zu schlichten, was jetzt der Stand der Dinge ist. Und das ist ja bei Blockchains immer wichtig als dezentrales Netzwerk, dass sich keine oder so wenig wie möglich zentrale Autoritäten im System habe. Bei Proof of Work, wie du schon gesagt hast, das ist eigentlich den Berührpunkt, den die meisten Leute erstmal damit hatten, ist das Thema Energieverbrauch beim Bitcoin, weil es einfach ein großer Kritikpunkt schon immer war und mit der Zeit auch ja immer wichtiger wurde für die Leute. So weit, dass es manchmal sogar über einen Kamm geschert wurde, dass alle Kryptowährungen Energieschleudern sind, was ja auch nicht stimmt. Denn es gibt ja nicht nur das Proof-of-Work-Verfahren, worauf wir dann später auch noch eingehen, auf die anderen Mechanismen, die es da draußen gibt. Aber kurz eben dazu, wie funktioniert Proof-of-Work? Das ist, beim Proof-of-Work-Verfahren wird Rechenleistung dafür genutzt, ein mathematisches Rätsel zu lösen, sage ich mal. Also eigentlich wird nur geraten. Man nimmt möglichst viel Rechenleistung und versucht, eine Lösung zu einem Problem zu finden, was man aber nur durch Raten finden kann. Und wer mehr Rechenleistung investiert, der findet wahrscheinlich auch die Lösung zu diesem Rätsel. Und wer als erstes das Rätsel löst, der sagt den anderen im Netzwerk die Lösung und hat dann das Recht, den nächsten Block, den nächsten Bitcoin-Block, jetzt mal im Beispiel Bitcoin, in die Blockchain hinzuzufügen. Und die anderen Teilnehmer können dann überprüfen, ob die Lösung korrekt war und einigen sich dann im Normalfall auf die neue Blockchain mit dem neuen Block, den der Miner durch seine Arbeit im Proof-of-Work-Verfahren gefunden hat.
Genau, und eben als, Incentivierung gibt es eben den auch bekannten Block-Reward, also der das Rätsel als erstes gelöst hat, der bekommt dann eben den Bitcoin oder den fraktionalen Bitcoin eben ausbezahlt und das ist dann auch das, was mit Halving gemeint ist, ne? Dann wird sich der Block-Reward ungefähr alle vier Jahre halbiert. Ne? Also könnte man quasi sagen, dass mittels Proof of Work wird eigentlich, wir sprechen ja immer von Blockchain als dezentralisierter Datenbank, ja, dass sich so auf die aktuelle Version dieser Datenbank geeinigt wird, ja, und dass es da eben kein Free Lunch gibt, ja, also dass jeder incentiviert ist, da auch, ehrlich zu sein und Rechenleistungen bereitzustellen, gibt es eben auf der einen Seite eben dieses Rätselverfahren und auf der anderen Seite den Reward dafür. Ist das so eine faire Zusammenfassung?
Das kann man auf jeden Fall so zusammenfassen. Die Nachteile von Proof of Work haben wir ja schon mal ein bisschen beleuchtet, also vor allem den Energieverbrauch, wobei sich das auch immer so ein bisschen muss man mal ein bisschen abwägen dazwischen, welche Stromquellen werden verwendet zum Bitcoin-Mining. Da gibt es schon viele innovative Ansätze. Auch wird der Strom dafür immer grüner fürs Bitcoin-Mining. Nichtsdestotrotz ist die Energie in dem Sinne erstmal nicht wirklich sinnvoll genutzt, weil sie nicht dem Netzwerk direkt zugutekommt, sondern eher Angriffe erschwert. Und warum ist es so? Ein Angriff auf das Bitcoin-Netzwerk würde eben voraussetzen, dass man die Arbeit der Miner toppt. Also dass man quasi das komplette Netzwerk an Rechenleistung übermannt, was so teuer wäre, dass es sich schon nicht mehr lohnen würde, um Bitcoins abzugreifen.
Genau, es hat eben eine ganz klare Sicherheitsfunktion. Ne? Das ist wahrscheinlich eigentlich das, was hier im Vordergrund steht. Ja? Also eine Besicherung des Netzwerks, sodass eben es erschwert wird, das Netzwerk quasi zu kapern und, sag ich mal, fehlerhafte Transaktionen dort einzuschleusen. Ja? Und meine Lieblingsanalogie eigentlich immer zu dem Energiethema ist sicherlich eher, also du sparst schon grüne Energiequellen an, was auch immer eine Standortfrage ist, ja, ehrlich gesagt, weil da, wo Energie vielleicht überschüssig ist, wo man Energie vielleicht sogar irgendwo ableiten müsste, ja, wie es ja häufig der Fall ist bei, sag ich mal, Solarenergie, ja, wenn im Sommer überall die Solarpaneele auf Hochtouren laufen, ja, gibt es ja oftmals einen signifikanten Überschuss oder, sag ich mal, bei wasserreichen Ländern vielleicht auch irgendwie beim Thema Wasserkraft, ja, also ist meine Lieblingsanalogie ist eigentlich die, sag ich mal, Golfplatzanalogie, wo man sagt, einen Golfplatz irgendwie in Dubai zu betreiben, das ist vielleicht entgegen einer oder vis-à-vis einer Öko Ethik, sag ich mal, nicht das Beste, was man tun sollte, ja, wohingegen ein Golfplatz irgendwo auf den britischen Inseln oder in Irland vielleicht wesentlich weniger ökologischen Impact hat. Und so ist es sicherlich auch beim Bitcoin-Mining. Also überall da, wo es Energieüberschüsse gibt, tut es sicherlich zumindest mal nicht weh, diese für Bitcoin-Mining zu verwenden.
Genau. Und der zweite Punkt, der wichtig ist bei den Vor- und Nachteilen von Proof of Work, haben wir auch schon angesprochen, das Thema Zentralisierung, Dezentralisierung, was ja bei Blockchains immer sehr wichtig ist. Bei manchen Enthusiasten ist es auch das Wichtigste aller Dinge, dass alles dezentral ist. Und das ist auch einer der Kernvorteile von Proof of Work gegenüber Proof of Stake, zumindest vermeintlich, dass jeder, der Rechenleistung hat und jeder hat, also oder viele Menschen haben zumindest Zugang zu einem technischen Gerät, das irgendwie Rechenleistung hat, also könnten diese Leute auch theoretisch Bitcoin-Mining betreiben und könnten daran mitwirken, das Netzwerk sicher zu machen. Das Problem ist daran nur, dass die großen Rechenzentren, die Mining professionell betreiben, so derart viel Rechenleistung aufbringen, dass man eigentlich jetzt kaum eine Chance hat, realistisch wirklich zu partizipieren und einen Bitcoin-Block zu schreiben, weil dafür ist die Chance einfach sehr, sehr gering. Dass man da einfach nur den Strom verschwendet und im Nachhinein noch die Kosten dafür hat, ohne jemals eine Belohnung zu sehen, ist da einfach viel zu hoch. Und deswegen gibt es dann die sogenannten Mining Pools, wo man sich anschließen kann mit seiner Rechenleistung. Und wenn dann der Pool einen Bitcoin gemeint hat, also einen gefunden hat, dann wird die Belohnung aufgeteilt unter den Teilnehmern, abhängig davon, wie viel Rechenleistung sie beigesteuert haben. Das ist zwar dann gut wieder, dass jeder teilnehmen kann, ist aber gleichzeitig wieder ein Nachteil für die Dezentralisierung des Bitcoin-Netzwerks, weil diese Pools einfach sehr groß sind und es gibt nicht so viele davon. Da hast du wahrscheinlich genauere Zahlen für mich jetzt, wie viele Pools, wie viel Prozent des Netzwerks ungefähr ausmachen, oder?
Ja, genau. Ich glaube, die drei größten Pools stellen, glaube ich, über 50% sogar der Rechenkapazität, der sogenannten Hash-Power, der Hash-Rate. Das ist so, ja, das ist so. Ja. Das sieht aber bei alternativen Systemen, sag ich mal, auch nicht viel anders aus. Und ich glaube, ist eine generelle Beobachtung, glaube ich, die man machen kann, sag ich mal, auch weit über die Blockchain-Welt hinaus. Also überall da, wo es quasi unregulierte Märkte gibt, sind häufig solche, sag ich mal, Zentralisierungsdynamiken und Bewegungen zu beobachten. Ja, einfach natürlich, weil es effizienter, auch kapitaleffizienter ist, da entsprechende Kapazitäten zu bündeln und sich zu spezialisieren.
Ja, ich denke, das ist auch was manchmal salopp gesagt wird, die Zentralisierung um jeden Preis abzuschaffen, ist nicht immer, also erstens ist es nicht immer möglich und zweitens ist es auch nicht immer sinnvoll, weil es immer ein Abwägen gibt zwischen Zentralisierung und beispielsweise Sicherheit oder Performance und Kosten. Und das ist was man leicht übersieht. Meistens ist es weniger, dass man dezentralisiert, sondern man verschiebt meistens die Zentralität nur woanders hin. Was nicht heißt, dass Blockchains nicht dezentral sind, das sind sie. Aber vollkommene Dezentralisierung, wie auch immer das aussehen mag, ist so gut wie unmöglich.
Genau, oder zumindest mal nur mit hohen Kosten, was die, sag ich mal, Skalierbarkeit und den Datendurchsatz anbetrifft. Ja. Das ist ganz klar so. Ja. Und dann gibt es natürlich auch nochmal große Unterschiede im, sag ich mal, in den Anwendungsfällen der verschiedenen Systeme. Ich glaube, für Bitcoin ist es ja eigentlich so gut wie geklärt. Das ist jetzt kein Netzwerk, was man jetzt für, sag ich mal, hochfrequente Transaktionen oder auch Smart Contracts benutzen würde. Genau, insofern hat Bitcoin vielleicht dieses Problem gar nicht so sehr, sondern das trifft vielleicht eher auf, sag ich mal, auf Smart Contract Plattformen, sowas wie Ethereum oder Solana zu, wo das vielleicht eine größere Rolle spielt, die aber eigentlich wahrscheinlich geschlossen mittlerweile alle also einen anderen Konsens, also den anderen großen Konsensmechanismus einsetzen, und das ist eben Proof of Stake. Genau, Ethereum ist ja bekannterweise von Proof of Work zu Proof of Stake gewechselt. Genau, und so befinden sich eigentlich alle, sag ich mal, auch Blockchain-Neuschöpfungen eigentlich ja mehrheitlich auf einem Proof-of-Stake-System. Aber Steffen, auch gerne lasse ich dich dazu erstmal ein paar Worte einführen.
Ja, du hast es schon richtig gesagt. Soweit ich weiß, sind Smart-Contract-Plattformen auch mit Proof-of-Stake viel sinnvoller, einfach wegen der höheren Transaktionsdurchsätze, die da möglich sind. Allerdings gibt es einfach viele Auswüchse an Proof-of-Stake-Verfahren. Also es gibt jetzt nicht nur den einen Proof-of-Stake-Mechanismus. Es gibt von Cardano, die haben einen ganz eigenen entwickelt. EOS hat einen eigenen Ansatz, um jetzt mal ältere Systeme zu nennen, die auch schon mit Proof-of-Stake damals gestartet haben. Bei Ethereum hat das Ganze ja 4-5 Jahre gedauert, bestimmt, wenn es reicht, bis sie umgestellt haben, von den ersten Plänen von Proof of Work auf Proof of Stake umzusteigen, weil es eben auch nicht so einfach ist, ohne Sicherheitsrisiken einzuführen. Und wenn man sich das mal überlegt, wenn man jetzt einen Zeitpunkt hat, wo man das umstellt und man hat nicht bedacht, dass es noch einen Angriffsvektor auf das System jetzt gibt, weil man eben nicht bedacht hat, wie man das Netzwerk dann attackieren könnte, dann kann man sich ganz schnell das komplette Netzwerk damit kaputt machen. Und deswegen war diese Umstellung, die Ethereum da über Jahre geplant und getestet hat, auch so heikel. Und jetzt sind sie aber auf einem sehr guten Pfad angekommen, würde ich mal sagen. Aber kurz zum Thema zurück, Proof of Stake. Was ist der Unterschied zu Proof of Work? Wie der Name sagt, Proof of Stake, beweise ich hier nicht, dass ich irgendwie Rechenleistung aufbringen kann, sondern ich beweise, dass ich etwas in das Netzwerk investiert habe, also ein Stake, eine Art Sicherheit hinterlegt habe, und dann heiße ich nicht mehr Miner wie bei Bitcoin, sondern ich bin dann Validator, ist aber auch nur eine Namenssache. Also die Blöcke werden bei Proof of Stake von den Validatoren validiert. Aber es ist keine Rechenleistung in dem Sinne mehr nötig, um die Einigung quasi zu finden, wer den nächsten Block erstellt. Dadurch ist der Energieverbrauch bei Ethereum durch die Umstellung um 99,9% gefallen, was schon sehr, sehr signifikant ist. Und jetzt ist es eben so, dass jeder, der Ethereum, jetzt zum Beispiel Ether, oder der halt eben die Kryptowährung bei einer Proof-of-Stake-Plattform hat und bereit ist zu staken, also diese Kryptowährung als Sicherheit zu hinterlegen, der kann dann teilhaben am Proof of Stake, zumindest wenn er eben die Voraussetzungen dafür erfüllt, und kann dann auf dem Weg partizipieren an der Blockerstellung.
Genau, also auch hier gibt es eine Art, sag ich mal, eine Art demokratische Regelung, ja, und was beide Systeme sicherlich eint, ist eben, dass man mit ins Risiko geht, ja, also im Falle von Bitcoin, der Proof of Work, mit quasi Investitionen in die entsprechende Berechnungshardware und, sag ich mal, auf Proof of Stake-Seite eben in das entsprechende Collateral, ja, also in die Besicherung, ja, wo man quasi die netzwerkeigenen Coins häufig eben nimmt, beiseite legt und genau, das eben als Besicherung und genau Proof of Stake eben hernimmt. Ja, genau. Im Falle von Ethereum ist das so, dass der Mindeststake relativ groß ist. Ja, das sind 32 Ethereum, also knapp $100,000, glaube ich, bei aktuellen Kursen. Und genau, dafür gibt es aber mittlerweile auch, sag ich mal, Mittel und Wege, wie man da auch, sag ich mal, als Kleinanleger mit von der Partie sein kann, ohne eben gleich so viel Kapital aufwenden zu müssen. Es gibt nämlich Anbieter, die das entsprechend fraktionalisieren. Das wäre sowas wie Lido ist sicherlich der größte in dem Bereich, die quasi, genau, also diese 32 Ethereum-Blöcke quasi poolen, ja, und dann wie auch bei den Bitcoin-Mining-Pools entsprechend, sag ich mal, anteilsproportional dann auch genau, Netzwerkgebühren, die dort auflaufen, verteilen. Aber auch das hat natürlich dann eine gewisse Zentralisierungsdynamik, wo auch eben, sag ich mal, in diesem Falle Lido, diese Plattform, genau auch einen signifikanten Staking-Teil auf sich vereint. Also auch da haben wir dieses Problem, was sich eben, sag ich mal, schwierig lösen lässt bei gleichzeitiger, sag ich mal, Performance-Erhaltung der Netzwerkdynamiken und Durchsatz. Ja.
Genau, das ist richtig. Und was logisch ist, der Vorteil, also ein großer Vorteil von Proof of Stake ist auf jeden Fall der geringe Energieverbrauch, wenn ich es jetzt auch mit Proof of Work vergleiche. Und ja, das Dezentralisierungsproblem hast du jetzt schon mal angesprochen, dass es auch hier diese Pools gibt. Und gleichzeitig aber ist es so, als Kritikpunkt, dass die Reichen immer reicher werden. Ja, das ist so, wer eben viel Ether einbezahlt, der bekommt auch mehr Belohnung und dadurch wächst dann quasi der Bestand an Ether für diese Personen. Man muss aber auch sagen, diese Leute haben eben auch viel auf dem Spiel. Also die haben viel investiert in das Netzwerk und werden dafür belohnt. Und das ist zumindest eine direktere Beteiligung als beim Bitcoin-Mining, wo ich ein riesen Rechenzentrum hinstelle und Berechnungen durchführe, die erstmal gar nichts dem Bitcoin helfen. Aber da werden die Reichen auch reicher, weil sie oft dann den Zuschlag bekommen und neue Bitcoins minen. Also es ist zumindest nicht so, dass es bei Proof of Work anders ist. Es ist zwar nicht schön, aber das Thema ist so komplex, da muss erstmal jemand eine bessere Lösung finden als Proof of Work oder Proof of Stake, wo es dann dieses Problem nicht gibt. Und das halte ich für sehr schwierig.
Genau, also es wird immer so eine Art Plutokratie, glaube ich, Plutokratie zu Deutsch, glaube ich, bleiben, also in der Herrschaft des Kapitals. Ich glaube, das ist wahrscheinlich wirklich schwierig zu umgehen. Aber wie du schon sagst, vielleicht anders als in anderen Sektoren, ja, ist das hier sicherlich der Fall, dass es eine Art, ja, sag ich mal, Interessenalignment gibt oder stärker gibt zwischen, sage ich mal, Kapitalbereitstellern oder Netzwerkbereitstellern und Netzwerknutzern, als das vielleicht, sag ich mal, auf anderen System der Fall wäre. Beispiele sind ja dann immer soziale Netzwerke, zum Beispiel wie Twitter oder Facebook, wo eigentlich die ganzen Netzwerkgebühren eigentlich, sag ich mal, bei dem zentralisiert organisierten Unternehmen entsprechend auflaufen. Genau. Genau, und deswegen, sag ich mal, so ein bisschen vielleicht als Fazit oder zumindest mal mein Fazit ist, dass sich die beiden Systeme, also es gibt viele gemeinsame, sag ich mal, Herausforderungen auch, aber auch eben große Unterschiede, aber durch die unterschiedlichen Nutzungsfälle, ja, oder zumindest mal die, sag ich mal, die sich also als Hauptnutzungsfelder herauskristallisiert haben. Und wenn man da eben Bitcoin, sag ich mal, hauptsächlich als Wertspeicher, ja, Store of Value quasi begreift, dann ist es sicherlich vor dem Hintergrund weniger problematisch zu sehen und auch eine Umstellung, sage ich mal, auf ein anderes System ist wahrscheinlich relativ wenig denkbar, weil eine große Stärke des Bitcoins ist ja auch die, sage ich mal, die Stabilität und also die Nicht-Dynamik quasi, also die Unveränderbarkeit. Also es gibt natürlich eine Art Veränderbarkeit, aber dass das quasi sich jetzt über Jahre der Mechanismus sich so gehalten hat, genau, ist sicherlich eine große Stärke, die Vertrauen schafft. Wobei dann eben die Smart Contract Plattform vielleicht eher nach dem Motto Move fast and break things operieren, ja, sich mal da eben mehr ausprobieren können und somit ist dann vielleicht da eben ein anderes Konsenssystem sinnvoller.
Ja, ja, ich denke auch, genau, ist es so, wie du sagst, dass es beim Bitcoin zunächst mal keine Änderung geben wird, was aber auch an der Community liegt. Ich denke, dass da einfach viel bei den Wurzeln geblieben wird und Proof of Work ist nun mal so ein elementarer Bestandteil von Bitcoin. Was aber auch stimmt, ist das, was du sagst, dadurch ist die Performance vom Bitcoin-Netzwerk einfach immer limitiert. Klar gibt's da auch Layer 2 und andere Lösungen, die außerhalb der Bitcoin-Blockchain dann mehr Transaktionen handhaben können, aber es ist einfach nicht dasselbe wie bei Proof-of-Stake-Netzwerken, die einfach wesentlich mehr Durchsatz schaffen und wodurch dann ganz andere Möglichkeiten aufkommen für Transaktionen und für letztlich auch Anwendungen auf diesen Systemen. Und das hast du ja auch gesagt, dafür ist der Bitcoin eigentlich auch grundsätzlich erstmal nicht gedacht. Zumindest ist das so der Konsens zwischen den meisten. Manche sehen das anders, aber ich bin da auch eher bei dir. Deiner Meinung?
Genau, also wenn man quasi über Investments nachdenkt, dann würde ich das aus meiner Perspektive weniger an dem dahinterliegenden Konsensmechanismus festmachen, sondern wirklich eher, sag ich mal, am Use Case des jeweiligen Systems oder der jeweiligen Blockchain. Und genau aus unserer Perspektive haben eben beide Welten ihre Berechtigung. Wie gesagt, Bitcoin vielleicht eher als Wertspeicher und andere Themen vielleicht, sag ich mal, zukunftsorientierter, ja, mit mehr Chance, aber wahrscheinlich auch wesentlich mehr Risiko. Und sag ich mal, als Kleinanleger partizipieren zu können in den Transaktionsgebühren, die eben bei diesen Blockchains und Blockchain-Transaktionen entstehen, ist es wahrscheinlich wesentlich leichter daran zu partizipieren, genau auf einem Proof-of-Stake-System eben mittels diesen sogenannten, sag ich mal, Liquid Staking Derivatives, also diesen Möglichkeiten quasi da auch sein eigenes Investment mitzupoolen. Genau, aber vielleicht machen wir beim Thema Layer 2s und, sag ich mal, Skalierungslösungen für Blockchains einfach beim nächsten Mal weiter und genau, würden es an dieser Stelle vielleicht hierbei belassen. Steffen, was meinst du?
Ja, sehe ich auch so. Es ist natürlich ein sehr technisches Thema gewesen. Deswegen muss man an manchen Stellen ein bisschen ausholen, aber es ist auch mal gut, darüber zu sprechen, was da im Hintergrund passiert, damit man dann weiß, warum manche Sachen eben länger brauchen bei Blockchains oder teurer sind. Dann, finde ich, hat man da immer ein bisschen Blick hinter die Kulissen.
Absolut, genau. Und das ist ja sicherlich auch ein großes Thema, was wir uns hier auf die Fahne schreiben, ist so ein bisschen herauszukristallisieren, wo Blockchains überhaupt Sinn machen, ja, weil es bleibt eben eine, sag ich mal, teure und ineffiziente Datenbanktechnologie, die für viele Anwendungen vielleicht wenig sinnvoll ist, aber wo es sicherlich einige gibt, wo es im Zweifel sehr sinnvoll und im Zweifel auch performanter ist als bestehende Systeme. Genau. Damit, genau, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.